Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Eine neue Woche, eine neue Sendung hier bei Radio Prag International. Es grüßt Sie Daniela Honigmann. Unser Programm an diesem Montag deckt wieder ganz verschiedene Bereiche ab. Unsere beiden Tagesecho-Beiträge haben aber auch etwas Gemeinsames, die künstliche Intelligenz nämlich. Sie birgt bekanntlich Vor- und Nachteile. Genutzt wird sie für große internationale Wirtschaftsprojekte, für Billigproduktionen auf dem Buchmarkt oder aber in der Forschung, etwa bei den neuesten Untersuchungen am Leichnam von Jan Masaryk. Zu all diesem hören Sie heute mehr in unserem Tagesecho. Und anschließend geben wir einen Ausblick auf die neue Saison des Klassik-Ensembles Collegium 1704. Viel Spaß beim Zuhören. Ich gebe nun erst einmal ab an Martina Schneibergova.
Die Nachricht.
Der tschechische Außenhandel hat im Juli ein Defizit von 8,5 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 353 Millionen Euro, verzeichnet. Es war ein Anstieg um 5 Milliarden Kronen gegenüber dem Vorjahr. Zu den negativen Auswirkungen trugen unter anderem das wachsende Defizit im Handel mit Computern sowie elektronischen und optischen Geräten, aber auch mit Öl und Erdgas bei. Der Juli war der erste Monat dieses Jahres, in dem die Außenhandelsbilanz ein Defizit aufwies. Dies geht aus vorläufigen Daten hervor, die das tschechische Statistikamt am Montag veröffentlichte. Der Politologe Jakub Eberle von der Prager Karls-Universität hat am Montag gegenüber der Presseagentur ČTK gesagt, der Erfolg der Alternative für Deutschland in der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sollte hinsichtlich der Auswirkungen auf die Bundespolitik weder über- noch unterschätzt werden. Ihm zufolge könnten Erschütterungen der Bundesregierung erwartet werden, sollten die Regierungspartei in 2 Wochen Rückschläge in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin erleiden. Lukáš Novotný von der Jan Evangelista Purkyně Universität in Ústí nad Labem ist der Meinung, dass die Bundesregierung nicht weiß, wie sie ihre Arbeit vermarkten soll. Der Politologe erklärte, die CDU habe verloren. Dies folge jedoch auf eine 24-jährige Regierungszeit, so Novotný. Dies sei vor allem ein respektables Ergebnis, von dem viele nur träumen können, meinte der Experte. Der tschechische Ex-Premier Petr Fiala hat den Sieg der Alternative für Deutschland in der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als ein politisches Erdbeben bezeichnet. Der Oppositionspolitiker bezeichnet das Programm der AfD als alarmierend. Diese habe seiner Ansicht nach mit einer Mischung aus Nationalismus, unrealistischen Versprechen, Nostalgie, Angstmachen vor der Zukunft und pro-russischer Stimmung gesiegt, erklärte Fiala auf X. Der Besitzer der Burg Český Sternberg und Nachkomme der bedeutenden böhmischen Adelsfamilie Sternberg, Philipp Sternberg, ist am Samstag nach einer schweren Krankheit im Alter von 69 Jahren in Wien gestorben. Die Kastellanin der Burg Český Sternberg, Susanna Míková, gab den Tod am Sonntag gegenüber der Presseagentur ČTK bekannt. Philipp Sternberg wurde in Prag als einziger Sohn von Zdeněk Sternberg und dessen Frau Alžběta geboren. 1968 emigrierte er mit seinen Eltern nach Wien. Dort studierte er Rechtswissenschaften und arbeitete als Rechtsanwalt. Nach der Restitution des Familienbesitzes unterstützte er seinen Vater bei der Verwaltung des Besitzes und übernahm seine Betreuung nach dem Tod seines Vaters im Jahre 2021. In den letzten Jahren lebte Philipp Sternberg abwechselnd in Wien und auf der Burg Český Sternberg, die er als seine Heimat betrachtete. Die Tschechin Linda Noskova hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale der US Open erreicht. Die Wimbledon-Siegerin und an Nummer 6 gesetzte Spielerin besiegte am Sonntag in New York die Ukrainerin Marta Kostyuk mit 7:5, 5:7 und 6:4. Im Spiel um das Halbfinale trifft die 21-jährige Noskova auf die Titelverteidigerin Arina Sabalenka. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 33 Grad. In Lagen um 1000 Meter werden 21 Grad erreicht.
Soweit die Nachrichten vom Montag. Danke an Martina Schneiberger. Vergangene Woche wurde in Prag ein internationales Memorandum zur künstlichen Intelligenz unterschrieben. Bei deren Nutzung soll enger zusammengearbeitet werden. Warum auch Risiken von KI in Tschechien ein immer wichtigeres Thema werden, zeigen jüngste Entwicklungen auf dem hiesigen Buchmarkt.
Ambiciozní motoristé chystají osamostatnění. Epizoda jménem Přísaha se uzavírá.
So klingt es, wenn ein Artikel auf iRoslas.cz, dem Nachrichtenportal des tschechischen Rundfunks, per künstlicher Intelligenz vorgelesen wird. Diesem Text vom 6. Dezember 2024 etwa wurde eine entsprechende Funktion beigefügt. Lenkt man die Computermaus auf das Feld, erscheint der Hinweis, dass das Audio mit Hilfe einer synthetischen Stimme erstellt wurde. Dies ist ein Beispiel dafür, wie KI hilfreich eingesetzt werden kann, etwa um blinden Internetnutzern Textinhalte zugänglich zu machen. Und es zeigt, wie alltäglich die Nutzung dieser neuen Technologie in Tschechien bereits ist. Das weiß man auch in der Politik, weswegen es hierzulande einen Regierungsbeauftragten für künstliche Intelligenz gibt. Und das Kabinett denkt noch größer. So hat sich Tschechien unlängst etwa für die Errichtung einer der 7 geplanten KI-Gigafactories in der EU beworben. Um das stemmen zu können, sichert man sich nun die Unterstützung der umliegenden Staaten. Karel Havlíček, Tschechiens Minister für Industrie und Handel, äußerte dazu vergangene Woche.
Dies ist ein Schlüsselprojekt. Auf seiner Grundlage wollen wir nicht nur unsere Wirtschaftsleistung und Forschungsaktivitäten stärken, sondern auch die Sicherheit. Weil die nötigen Kapazitäten riesig sein werden, haben wir sie auch anderen Ländern angeboten, die sich nicht für die Gigafactory bewerben.
Havlíček sagte dies am vergangenen Donnerstag, als in Prag der KI-Gipfel der mittel- und osteuropäischen Länder stattfand. Neben den zuständigen Ministern Tschechiens und seiner osteuropäischen Nachbarstaaten nahm etwa auch die EU-Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, Ekaterina Zacharieva, teil. Bei dieser Veranstaltung wurde eine Deklaration unterzeichnet zur künftigen Zusammenarbeit bei der Nutzung und gesetzlichen Regulierung der künstlichen Intelligenz. Das Papier unterschrieben die Vertreter aus Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn, des Weiteren aus Kroatien, Slowenien und Rumänien sowie aus Litauen und Lettland. Zur Frage, ob KI für Tschechien noch eine sichere Angelegenheit sei oder inzwischen schon mehr Risiken berge, nahm dieser Tage etwa Dalibor Kaczmar Stellung. Er ist bei der tschechisch-slowakischen Filiale von Microsoft für den Bereich Technologie und Sicherheit zuständig und sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Ja, myslím, že stále je bezpečný projekt.
Ich denke, KI ist immer noch ein sicheres Projekt. Es ist aber wichtig, sich mit den Risiken zu beschäftigen oder mit solchen Situationen, in denen die Nutzung außer Kontrolle geraten könnte.
Und solche Tendenzen gibt es auch in Tschechien bereits. Dies zeigen Entwicklungen auf dem hiesigen Buchmarkt, auf die Karel Piorecký vom Institut für tschechische Literatur hinweist.
Es tauchen immer mehr Produkte auf, die förmlich ins Auge stechen. Eine ganze Reihe von Indizien zeugen davon, dass der Trend sogenannter KI-Slops auch schon ins tschechische Umfeld gelangt ist. Dies sind schnell generierte Texte von schlechter Qualität, die aber gefällig sind. Sie haben nur ein Ziel, nämlich dem unaufmerksamen Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen.
Dabei handle es sich meist um günstige E-Books, so Piorecký. Wie viele rein KI-generierte Publikationen es derzeit auf dem tschechischen Markt gibt, könne nicht genau festgestellt werden. Denn die Verlage würden die Produkte nicht kennzeichnen, fügt der Literaturwissenschaftler hinzu. Auch für ganz Europa fehlen bisher verlässliche Daten. Die britische Autorengesellschaft hat aber eine Studie veröffentlicht, nach der rund 20% der Schriftsteller, Illustratoren und Übersetzer in Großbritannien bei ihrer Arbeit schon generative KI-Hilfen benutzen. Piorecký beschreibt diesen Aspekt bezogen auf Tschechien.
Podíl AI na vzniku textu je spíše něco.
Der Anteil der KI beim Verfassen von literarischen Texten ist etwas, worüber hierzulande nicht gesprochen wird. Professionelle Schriftsteller halten sich von dieser Technologie eher fern. Wenn sich aber jemand zu einer teilweisen Nutzung bekennt, dann wird dies in der Community immer noch sehr sensibel aufgenommen.
Die Nutzung von künstlicher Intelligenz für literarische Werke müsse jedoch nicht in jedem Fall sofort verurteilt werden, ergänzt Pioretzky. Wichtig sei nur, dass der Leser darüber auch informiert werde. Einen großen Nutzen hat die künstliche Intelligenz hoffentlich bei den Nachforschungen, um die es im nächsten Beitrag geht. Ist er selbst gesprungen oder wurde er gestoßen? Auch fast 80 Jahre nach dem Tod des damaligen tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk ist diese Frage unbeantwortet. Im März 1948 war er unterhalb seiner Dienstwohnung im Ministerium tot aufgefunden worden. Vergangene Woche haben Polizeiexperten den Leichnam exhumiert, um ihn nun auch zu untersuchen. Till Janzer weiß mehr.
Minister zahraničních věcí Dr. Jan Masaryk není již mezi námi živými.
Außenminister Jan Masaryk weile nicht mehr unter uns. Zur großen Trauer des Volkes sei er freiwillig aus dem Leben geschieden. So verkündete es am 10. März 1948 der damalige kommunistische Innenminister der Tschechoslowakei Václav Nosek. Das war die offizielle Version von Masaryks Tod, dass er Selbstmord begangen habe. Der Sohn von Staatsgründer Tomáš Garrigue Masaryk starb in der Nacht auf den 10. März nach einem Sturz aus dem Badezimmerfenster seiner Dienstwohnung. Früh am Morgen wurde sein lebloser Körper im Innenhof des Ministeriums entdeckt. Es war etwa einen Monat nach der Machtübernahme durch die Kommunisten in der Tschechoslowakei. Und sofort kamen Spekulationen auf, dass die offizielle Version der Todesursache vielleicht nicht stimme. Die Rede war von Mord an dem prowestlichen Politiker. Genau dazu hat das Amt zur Dokumentation und Untersuchung kommunistischer Verbrechen in Tschechien vor einiger Zeit neue Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird der Leichnam von Jan Masaryk mit moderner Kriminaltechnik untersucht. Dazu wurde er vergangene Woche exhumiert. Unter anderem soll herausgefunden werden, was es mit einer angeblichen Wunde hinter Masaryks rechtem Ohr auf sich hat. Jan Kalaus ist Historiker am Institut für das Studium totalitärer Regime.
Gemäß jener Leute, die sich mit Masaryks Todesfall beschäftigt haben, könnte diese Wunde von einer Kugel, einem Stich oder von etwas anderem stammen. Dazu könnten die neuen Untersuchungen eine Aufklärung bringen.
Jan Masaryks Grab befindet sich auf dem Friedhof von Lany vor den Toren Prags. Für die Exhumierung wurde das Areal für 2 Tage gesperrt. Der Gerichtsmediziner Jiří Hladík, der die Exhumierung begleitet hat, äußerte sich im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen. Demnach ist der Körper von Masaryk wegen der Bodenfeuchtigkeit vor Ort konserviert wie eine Wachsleiche. Dadurch sei auch die Haut nicht zerfallen. Und weiter?
Das weiche Gewebe, damit meine ich die Haut, ist nur durch das Seziermesser beschädigt, aber durch nichts anderes. Hätte es eine Verletzung durch einen weiteren scharfen Gegenstand, durch eine Schusswaffe oder stumpfe Gewalt am Kopf gegeben, wäre das zu erkennen. Doch nichts dergleichen war zu erkennen.
Aber es gibt womöglich noch weitere Spuren, die auf eine eventuelle Fremdeinwirkung hindeuten, die zum Tod von Masaryk geführt haben könnte. Václava Jandečková ist Vorsitzende des Vereins zur Erforschung der Verbrechen des Kommunismus. Sie verweist auf die Zeugenaussagen der Nachkommen des Pathologen, der vor 78 Jahren Masaryks Körper untersucht hat. Demnach sollen an diesem auch blaue Flecken festgestellt worden sein, die eventuell nicht vom Sturz herrührten.
Er hatte Blutergüsse und Abschürfungen am ganzen Körper. Zugleich kamen dem Pathologen die Füße nicht ganz gehörig vor, konkret die Fußsohlen. Das hat seinen Worten nach auch von stumpfer Gewalt herrühren können.
So Jan Detschkova in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. Masaryks Leichnam wurde nach der jetzigen Exhumierung unter anderem per Computertomographie, 3D-Scan und Röntgen untersucht. Er ruht bereits wieder in seinem Grab. Nun läuft die Analyse der Aufnahmen. Die Polizei hat noch keine weiteren Informationen veröffentlicht. Bis heute sind sich die Forscher nicht einig, welche Version für den Tod von Jan Masaryk richtig ist. Der bereits zitierte Historiker Jan Kallaus tendiert eher zur These des Selbstmords. Er erinnert daran, dass der damalige Außenminister unter großem Druck stand, psychische Probleme hatte und innerlich schwer mit der kommunistischen Machtübernahme zu kämpfen hat.
Dieser Machtwechsel stellte für ihn eine problematische Hürde dar. Das haben Menschen aus seinem Umfeld angedeutet, wie seine Sekretäre. Aber natürlich lasse ich ein gewisses Maß an Möglichkeit zu, dass man auch zu einer anderen Erkenntnis kommen kann.
Zuletzt haben sich die Kriminalisten im Jahr 2021 mit dem Fall beschäftigt. Damals war im Archiv des tschechischen Rundfunks eine historische Aufnahme aufgetaucht, die ausgewertet wurde, aber letztlich keine neuen Erkenntnisse brachte.
Das war das Tagesecho an diesem Montag hier bei Radio Prag International, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Das Prager Barockorchester Collegium 1704 und das Vokalensemble Collegium Vocale 1704 wurden 2005 von dem Cembalisten und Dirigenten Václav Lux gegründet. 3 Jahre später entstand eine musikalische Brücke zwischen Prag und Dresden, die an die reiche kulturelle Tradition beider Städte anknüpft. Seitdem verbindet das Ensemble die beiden Musikstädte mit regelmäßigen Konzerten und Projekten. Nun gehen das Orchester und das Vokalensemble in eine neue Saison. Eva Nachmilnerova hat mit Dirigent Václav Lux gesprochen, sowie mit Eva Velitska, der neuen Direktorin des Collegium 1704.
Herr Lux, Collegium 1704 startet in eine neue Saison. Was haben Sie für den Herbst 2026 vorbereitet und worauf freuen Sie sich selbst besonders?
Also insgesamt, ich würde sagen, die neue Saison ist fokussiert auf 2 wichtige Komponisten aus unserem Repertoire, und zwar Johann Sebastian Bach und Jan Dismas Zelenka oder Zelenka, wie man auf Deutsch sagt. Also 2 Komponisten, die im Zentrum von unserem Interesse stehen seit dem Beginn unseres Ensembles. Und es freut mich besonders, dass wir im Oktober die Eröffnung von der Saison mit der Missa Votiva von Jan Dismas Zelenka machen. Das ist ein Werk, was sehr wichtig ist im Kontext von seinem Schaffen, die größte Messe, und gleichzeitig ein Werk, womit wir unsere große Karriere angefangen haben. Im Jahr 2007 haben wir eine CD eingespielt in Frankreich und eine Konzerttour gemacht, die uns sozusagen katapultiert hat auf die Szene, und deswegen ein ganz wichtiger Meilenstein für uns. Und wenn wir jetzt über Herbst sprechen, dann würde ich auch gerne, oder Herbst, Winter, dann würde ich gerne auch auf die H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach aufmerksam machen, die wir im Dezember 2-mal im Rudolfinum aufführen. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen auf ein weiteres Bachs Werk, was nächstes Jahr 300 Jahre Jubiläum feiert, und zwar die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Diese wunderschöne Musik erwartet uns und unseres Publikum in der Karwoche. Und wir feiern die 300 Jahre des Entstehens des Werkes mit einer großen europäischen Tour in schönen Saal und schönen Hallen in Europa, in Tonhalle in Zürich, in Madrid, in Barcelona. Also da freue ich mich sehr drauf.
Wie schon erwähnt, Sie haben Zelenkas Missa Votiva bereits in einer außergewöhnlichen Aufnahme eingespielt. Und wie gesagt, in dieser Saison bringen Sie das Werk wieder live auf die Konzertbühne. Was fasziniert Sie an dieser Musik immer wieder aufs Neue?
Das ist eine komplexe Frage. Zelenka ist ein unglaublich interessanter Komponist. Manchmal sagt man, Zelenka ist der böhmische Bach. Ich sage, das ist ganz falsch. Man könnte gleich auch sagen, Bach ist ein deutscher Zelenka und diese Vergleiche mag ich eigentlich nicht. Also qualitativ bin ich überzeugt, Zelenkas Musik ist auf dem gleichen Niveau wie die Musik von Bach. Nur Bach ist, wie wir wissen, ganz tief in der lutheranischen Tradition verwurzelt und Zelenka komponiert in katholischem Gestus und in katholische Tradition. Also die Musik ist sehr unterschiedlich. Und was mich persönlich an Zelenka fasziniert, ist seine tiefe Emotionalität und seine Frechheit, mit der er seine Musiksprache formuliert. Auf einer Seite eine Inspiration durch Renaissance, Polyphonie und auf der anderen Seite sehr zukunftsweisende Art zu komponieren, eine unglaublich progressive und moderne Art, musikalisch zu denken. Also diese Kombination von alt und neu und wie gesagt, seine Emotionalität, das ist, was mich auf seine Musik sehr inspiriert.
Kollegium 1704 verwendet seit vielen Jahren Prag und Dresden. Welche Bedeutung hat diese musikalische Brücke für Sie heute und was bedeutet gerade in Dresden mit diesen Programmen aufzutreten?
Also generell gesagt würde ich sagen, Brücken zu bauen finde ich sehr wichtig und gerade heutzutage und die musikalische Brücke Prag-Dresden ist schon eigentlich sehr alt. Also wir haben ja vor mehr als 15 Jahren angefangen, diese Brücke zu bauen. Und daraus hat sich eine schöne Tradition entwickelt. Wir haben ein fantastisches Stammpublikum, treues Publikum in Dresden. Und natürlich muss man auch betonen, wo wir über Zelenka gesprochen haben. Zelenka ist ein Komponist, was die beiden Städte verbindet. Er kommt aus Mittelböhmen, hat in Prag studiert. Aber den größten Teil seines Lebens hat er in Dresden verbracht. Also der erste Brückenbauer war schon Jan Dezsma Zelenka vor mehr als 300 Jahren.
Dann wünsche ich Ihnen und dem gesamten Ensemble viel Erfolg in die neue Saison und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung und ich lade das Publikum ein ins Rudolfinum und in die Annenkirche in Dresden zu unseren Konzerten.
Seit 2019 veranstaltet das Collegium Vocale 1704 in Prag eine eigene Kammerkonzertreihe. Seit 2021 ist dafür das Kulturzentrum Vzlet in Prag Szene der feste Spielort. Ein ehemaliges Sokolskino aus dem Jahr 1921, später zeitweise Lager- und Filmarchiv. Heute ein lebendiger Kulturort, in dem Theater, Film und Musik aufeinandertreffen. Über die neue Saison und die Herausforderungen dieses besonderen Konzertortes sprechen wir jetzt mit Eva Velicka, der neuen Direktorin des Ensembles Collegium 1704.
Dieses Jahr haben wir schon die 8. Saison im Vzlet und für das nächste Jahr haben wir etwas Neues geplant, da der Raum sehr spezifisch ist. Das ist ein ehemaliges Kino und natürlich, das passt nicht so gut zu Barockmusik. So, wir wollten jetzt das Zyklus ein bisschen erweitern, weiterschieben und daher hatten wir die Idee, ein gesprochenes Wort mit den Konzerten zu verbinden. Und wie im vorigen Jahren haben wir 8 Konzerte mit Barock, aber auch Renaissance oder klassizistischen Musik. Aber jedes Konzert wird mit einem Gast, das kann entweder ein Schauspieler oder ein anderes Gast sein, verbinden. Und die werden, ich würde sagen, Führer von den Konzerten sein. dadurch möchten wir neues Publikum ansprechen, da dieses Raum wirklich sehr viel von jungen Leuten besucht wird, vor allem Theaterspiele. Und wir hoffen, dass diese jungen Leute auch jetzt vielleicht zu Konzerte kommen.
Gibt es ein Projekt, das Sie besonders hervorheben möchten?
Ja, das ist Ihr Projekt. Das ist vor allem die Akustik und das Problem der Akustik. Es ist kein Raum, das für Konzerte besonders geeignet wird. Daher müssen wir jetzt kleine Experimente mit der Akustik machen. Das bedeutet, dass wir verschiedene Platzierungen von Sitzplätzen probieren. Und auch jetzt, am nächsten Konzert, werden wir ganz neue Platzierungen probieren. Und wir werden auch dann die Herren anfragen, ob sie es besser oder schlimmer gefunden haben. So, das ist so ein Projekt, eine gute Akustik oder die bestmöglichste zu finden. Und dann im nächsten Jahr werden wir wirklich so ein besonderes Projekt haben. Wir werden das spanische Ensemble La Guirlande einladen und sie werden ein Projekt vorstellen, eine Wanderung durch die Archive nach der Reise zu Santiago de Compostela. Das ist wunderbar, aber vielleicht nicht jeder kennt diese Musik aus 17. oder 18. Jahrhundert aus Archiven. Daher möchten wir das mit einer Idee von Reisen nach Santiago de Compostela heute. Wir werden eine tschechische Schriftstellerin, Frau Alena Ješková, einladen und die wird uns ihre Erfahrungen erzählen und ich glaube, dass wir die ältere Musik und das Phänomen von Reisen heutzutage verbinden und den Besuchern vermitteln.
Gibt es vielleicht ein Motto für den Zyklus, die Sie in Zlat organisieren?
Ja, also wir haben ein Motto, Barock zum Anfassen, erfunden. Das ist eher ein Motto für uns, wie wir das ganze Zyklus präsentieren wollen. So, die Leute können wirklich ganz locker, normalerweise gekleidet zum Konzert kommen. Sie können auch Getränke in den Saal mitnehmen und sie können das einfach genießen. Und auch die Leute, die nie zu einem Barockkonzert waren, können das wirklich probieren.
Mehr zum Kollegium 1704 und seinem Programm erfahren Sie unter kollegium1704.com/de. Diese Adresse finden Sie auch auf unserer Homepage deutsch.radio.cz direkt unter dem eben gehörten Beitrag. Und das war's zum Wochenauftakt hier bei Radio Prag International. Mein Name ist Daniela Honigmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss und naslyšenou.